Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Umsetzung der Richtlinie 2023/2225 über Verbraucherkreditverträge. Zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung liegt je ein Entschließungsantrag der Fraktion AfD sowie der Fraktion Bündnis 90 die Grünen vor. Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat in seiner Beschlussempfehlung zusätzlich ein neues Stammgesetz zur Förderung klimaneutraler Mobilität mit einbezogen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten vereinbart. Und ich eröffne hiermit die Aussprache. Und es beginnt für die SPD-Fraktion Frau Abgeordnete Nadine Heselhaus. Bitte sehr.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Stellen Sie sich vor, wie es sich anfühlt, wenn am Ende des Monats nichts mehr übrig ist, wenn Rechnungen auf dem Tisch liegen, Mahnungen aufploppen und sich langsam das Gefühl breit macht, da nicht mehr rauszukommen. Für Millionen Menschen in unserem Land ist das keine Vorstellung, es ist Realität, und genau deshalb handeln wir heute. Überschuldung ist ein wirtschaftliches Problem, und sie ist vor allem ein gesellschaftliches Problem. Denn wer in einer Schuldenspirale steckt, verliert oft auch ein Stück Kontrolle über das eigene Leben. Teilhabe wird schwieriger, Perspektiven werden enger. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Man verliert den Arbeitsplatz, wird krank oder sieht sich plötzlich mit steigenden Kosten konfrontiert. Aber es gibt auch Geschäftsmodelle, die auf die Schwäche der Menschen abzielen und sie so in die Überschuldung treiben, mit zu leicht verfügbaren Krediten und Zahlmodellen, die zum schnellen Konsum verleiten, ohne die Konsequenzen sichtbar zu machen. Und genau hier setzen wir mit diesem Gesetz an. Künftig gilt klar, ein Kredit darf nur noch dann vergeben werden, wenn er auch zurückgezahlt werden kann. Dafür werden die Anforderungen an die Kreditwürdigkeitsprüfung deutlich verschärft. Einkommen, Ausgaben und die weitere wirtschaftliche Situation müssen realistisch bewertet werden, nicht oberflächlich, sondern verantwortungsvoll. Das schützt Menschen davor, überhaupt erst in eine Schuldenspirale zu geraten. Ein besonders wichtiger Punkt ist der Umgang mit sogenannten Buy-Now-Pay-Later-Modellen. Jetzt kaufen, später zahlen. Das klingt bequem und ist unkompliziert. In der Realität führt es aber oft dazu, dass Menschen den Überblick über ihre Ausgaben verlieren. Aus vielen kleinen Beträgen werden schnell größere Summen. Und auf spontane Impulskäufe folgen Mahnungen, Gebühren und im schlimmsten Fall Inkassoverfahren. Deshalb gilt künftig auch hier erst prüfen, dann erlauben. Und wir haben in parlamentarischen Verfahren klargestellt, dass auch bestehende Verpflichtungen berücksichtigt werden müssen. Wer bereits finanziell belastet ist, darf nicht in neue Schulden gedrängt werden. Wir stärken außerdem den Schutz bei Dispo-Krediten. Wenn ein Dispo gekündigt wird, müssen Banken künftig eine Rückzahlung in fairen, planbaren Monatsraten ermöglichen. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass schon bei der Vergabe eines Dispo-Kredits darauf geachtet wird, ob eine Rückzahlung überhaupt realistisch ist. Und wir sagen ganz klar, bevor zu harten Maßnahmen wie Zwangsvollstreckung gegriffen wird, müssen mildere Wege ausgeschöpft sein. Denn hinter jedem Kredit steht kein abstrakter Vorgang. Dahinter steht jedes Mal ein Mensch. Deshalb werten wir auch die Rolle der Schuldnerberatung auf. Wer in Zahlungsschwierigkeiten gerät, soll künftig aktiv und frühzeitig auf Beratungsangebote hingewiesen werden. Denn wir wissen, je früher man Hilfe bekommt, desto größer ist die Chance, eine Krise zu überwinden. Und das hilft am Ende allen. Bei der intensiven Beratung des Gesetzes mit all seinen Neuerungen war es uns auch wichtig, Maß zu halten. Bewährte und für viele Menschen wichtige Bezahlformen wie der Rechnungskauf oder zinsfreie Debitkarten bleiben erhalten. Verbraucherschutz bedeutet für uns, dort entschlossen zu regulieren, wo es notwendig ist. Meine Damen und Herren, manchmal zeigt sich politischer Erfolg auch darin, was man verhindert hat. In den vergangenen Monaten gab es erheblichen Druck, mit diesem Gesetz eine wichtige Schutzregel wieder abzuschaffen, die Wartefrist bei Restschuldversicherungen. Diese Regel sorgt dafür, dass Menschen in einer Drucksituation direkt beim Kreditabschluss selbst nicht zum Abschluss einer oft teuren Zusatzversicherung gedrängt werden. Sie schafft damit Raum für eine bewusste Entscheidung. Wir haben dafür gekämpft, dass diese Regel bestehen bleibt, und wir haben uns durchgesetzt. Applaus Lassen Sie mich zum Schluss noch einmal deutlich sagen, Verbraucherschutz ist kein abstraktes Politikfeld. Es geht um Menschen, die morgens aufstehen, arbeiten gehen und am Ende des Monats trotzdem darum kämpfen müssen, ihre Rechnung bezahlen zu können. Es geht um den Alltag der Menschen. Und mit diesem Gesetz sorgen wir dafür, dass aus einem einfachen Kauf keine Schuldenfalle wird und dass Verantwortung nicht einseitig auf Verbraucherinnen und Verbraucher abgewälzt wird. Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit mit der Union und freue mich auf die Zustimmung, denn das hier ist eine echte Verbesserung für den Verbraucherschutz. Dankeschön.
Für die AfD-Fraktion hat nun der Abgeordnete Stefan Möller das Wort. Bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es war klar, dass sich die Koalition für diesen Gesetzentwurf feiert, aber er bleibt ein Lehrbuchbeispiel für schlechte Gesetzgebung. So ist er bis zur Unverständlichkeit in einem schlechten Stil verfasst. Bezeichnenderweise legen Sie ja der Kreditwirtschaft die Verwendung verständlicher Sprache ans Herz, schaffen dann aber selbst Satzungetüme wie etwa folgenden im neuen 506 BGB. Ich zitiere: Wenn ein Unternehmer, der kein Kleinstunternehmen oder kein kleines oder mittleres Unternehmen im Sinne der Empfehlung 2003/361 EG ist, Dienstleistungen der Informationsgesellschaft gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe B der Richtlinie EU 2015/1535 anbietet, also spätestens an der Stelle fangen dann selbst Juristen noch mal an, von vorne zu lesen, um herauszufinden, was sie eigentlich wollen. Und da ist der über 12 Zeilen gehende Satz noch nicht mal bei der Hälfte angelangt. Der Anwender dieser Norm, der muss auch tief in die EU-Richtlinien schauen, um herauszufinden, was Sie mit Dienstleistungen der Informationsgesellschaft gemeint haben. Im BGB, auch im neuen, steht da nämlich nichts. Ich habe mich mal auf die Suche gemacht und bin zufällig auf die wichtige Erkenntnis gestoßen, dass Habermas die Komplexität als ein wesentliches Beispiel der Informationsgesellschaft betrachtet hat, die zu Ungewissheit führe und zu Überforderung. Und ich fand, das passt irgendwie ziemlich gut zu Ihrem Gesetzentwurf. Also, ich durfte mein Studium noch zu einem Zeitpunkt absolvieren, als das BGB von der Kontaminierung durch schlechtes Europarecht verschont und damit lesbar und verständlich war. Die neuen Jurastudenten, die haben mein Mitgefühl. Wer heute das Verbraucherkreditrecht lernen möchte, der wird fluchen oder über solchen Sätzen wie den eben zitierten einschlafen. Im Übrigen geht dieser Satz, dieses Satzmonster, ja noch weiter und enthält am Ende ein Musterbeispiel schlechter Umsetzung. Die Regelung erfordert nämlich, dass kein Dritter das Darlehen, den Zahlungsaufschub oder die sonstige Finanzierungshilfe erwirbt. Und da stellt sich dem Leser natürlich die Frage, wie man denn nach deutschem Recht ein fremdes Darlehen erwirbt und warum zum Teufel man das tun sollte. Also, wenn Sie mir erklären, wie das geht, kaufe ich mir dann ein Auto auf Pump. Sie dürfen dann gerne mein Darlehen kaufen. Ich mache Ihnen auch einen guten Preis. Ja, aber ich weiß natürlich, was Sie meinen. Ich weiß natürlich, was Sie meinen. In der Begründung steht drin, dass Sie Vertragsübernahmen meinen, erst in der Begründung, nicht im Gesetz, und dass es Ihnen darum geht, die übliche Abtretung, die Sie gerade genannt haben, gerade nicht erfassen zu wollen. Ja? Aber warum, meine Damen und Herren, regeln Sie es dann nicht auch genau mit diesen Worten, sondern beschreiben was, was es weder im Zivilrecht noch in der Praxis gibt? Die Antwort ist einfach, weil Sie auf Teufel komm raus eine übergriffige EU-Richtlinie umsetzen wollen. Ob das für den Rechtsanwender Sinn ergibt, ist für Sie völlig belanglos, meine Damen und Herren. Und dann enthält Ihr Gesetzentwurf auch noch Zielkonflikte. So schränkt er im neuen § 37a Bundesdatenschutzgesetz die automatisierte Erstellung von Wahrscheinlichkeitswerten für Zahlungsausfälle stark ein. Dadurch sinkt natürlich der Prognosewert, weil wichtige Daten wie Zahlungsein- und Ausgänge eben nicht verwendet werden dürfen. Und damit steigt das Risiko der Überforderung. Genau das wollen Sie aber eigentlich verhindern. Macht aber nichts, meine Damen und Herren, weil die genannten Regelungen lassen sich leicht umgehen, dank der Datenschutzgrundverordnung durch die ausdrückliche Einwilligung des potenziellen Darlehensnehmers. Der braucht nur ein zusätzliches Formular unterschreiben. Eine Seite reicht. Es braucht also nur ein Formular, und das wird ja auch unterschreiben, der Darlehensnehmer, denn andernfalls bekommt er entweder kein Darlehen oder eben einen höheren Zins und muss dann ein paar hundert oder tausend Euro je nach Finanzierungshöhe mehr bezahlen. Diese Regelung, meine Damen und Herren, immerhin dicht bedruckte anderthalb A4 Seiten, ist damit das Papier nicht wert, auf dem es mal gedruckt werden wird. So, meine Damen und Herren, Überschuldung resultiert oft aus mangelndem Einschätzungsvermögen, der sich langfristig ergebenden Belastungen. Um daran etwas zu ändern, müsste man frühzeitig Wissen vermitteln, und zwar auch durchaus grundsätzliches. Ich komme ja aus Thüringen. In Thüringen hat beim PISA-Test noch verhältnismäßig gut abgeschnitten, aber auch bei uns gibt es Schulen, in denen zum Teil nicht mal 20% der Schüler die Mathe-Vorprüfung bestehen. Und, meine Damen und Herren, wer den Dreisatz nicht beherrscht, der ist ein potenzielles Opfer für Überschuldung. Also, Sie müssten den Lehrermangel und den Unterrichtsausfall beseitigen, statt irgendwelche nicht zielführenden EU-Richtlinien umsetzen. Aber da Ihr Gesetzesentwurf eben nur auf Bürokratie und Regulierung abzielt, ebenso wie mancher Entschließungsantrag, statt eben die Ursachen der Überschuldung zu beseitigen, bleibt am Ende nur eins, nämlich das, was immer bleibt, wenn viel Papier nichts Positives bringt, die Ablehnung. Bei dem Entschließungsantrag der Koalition sehen wir es ein Stück weit anders. Da haben Sie zwar grundsätzlich einen positiven Punkt gebracht mit dem Recht auf Vergessen, aber warum regeln Sie es nicht gleich im Gesetz? Sie hatten genug Zeit. Also deswegen gibt es da auch nur eine Enthaltung. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat Frau Abgeordnete Susanne Hierl das Wort. Bitte.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, stellen Sie sich die folgende Situation vor. Es ist abends, man sitzt auf dem Sofa und scrollt durch einen Online-Shop. Ein Klick, gekauft. Ein weiterer Klick, auch gekauft. Bezahlt wird später, irgendwann. Und genau da beginnt das Problem. Buy now, pay later, das hört sich ganz bequem an. Aber es führt oft dazu, dass man den Überblick verliert. Aus kleinen Beträgen werden viele. Und ehe man es merkt, steckt man in der Schuldenfalle. Und genau hier setzt der vorliegende Gesetzentwurf an. Wir bringen den Verbraucherschutz auf den aktuellen Stand. Aber ich sage auch genauso klar, Verbraucherschutz darf nicht zu Bevormundung führen. Und er darf nicht an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbeigehen. Er muss praxistauglich sein und bewährte alltagstaugliche Zahlungsformen erhalten. Ein gutes Beispiel dafür ist der Kauf auf Rechnung. Nach einer Umfrage von Verivox ist er gerade bei höheren Summen die mit Abstand beliebteste Zahlungsart im Onlinehandel. Rund ein Drittel der Käufer nutzt ihn. Wer hier unnötig reguliert hätte, hätte nicht den Verbraucherschutz gestärkt, sondern eine funktionierende Praxis erschwert. Und deshalb haben wir als Union im parlamentarischen Verfahren uns dafür eingesetzt, dass drohende Einschränkungen für Verbraucher vermieden und Händler Planungssicherheit erhalten. Ein weiterer Punkt ist der Bürokratieabbau beim Vertragsschluss. Künftig gilt bei allgemeinen Verbraucherdarlehensverträgen die Textform statt der Schriftform. Und das war längst überfällig. Denn wer im Jahr 2026 noch an der Schriftform festhält, hat die digitale Realität schlicht nicht verstanden. Und ebenso wichtig war uns als Unionsfraktion kein deutsches Goldplating. Wir setzen europäisches Recht um, aber wir überfrachten es nicht mit nationalen Sonderregeln. Gerade für den Handel und für viele mittelständische Unternehmen ist das entscheidend. Besonders wichtig ist mir in diesem Gesetzgebungsverfahren der Entschließungsantrag für das Recht auf Vergessen. Er zeigt, dass es hier nicht um Technik und Paragraphen geht, sondern um Gerechtigkeit. Menschen, die eine Krebserkrankung überwunden haben, stehen oft noch Jahre später vor verschlossenen Türen. Bei Versicherungen und wenn es um Kreditvergaben geht. Nicht, weil sie krank sind, sondern weil alte Daten sie weiterhin als Risiko erscheinen lassen. Die Krankheit bleibt auf dem Papier. Wie ein Schatten, der nicht verschwindet. Und das ist nicht akzeptabel. Wer gesund ist, der muss auch rechtlich als gesund gelten. Und unsere Gesetze müssen sich am medizinischen Fortschritt orientieren, nicht an überholten Risikomodellen. Wir setzen mit dem Entschließungsantrag ein klares Signal und bitten die Bundesregierung um eine gesetzliche Regelung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der vorliegende Gesetzentwurf schafft Ordnung in einer digitalen Realität. Er schützt dort, wo Risiken gewachsen sind und bewahrt zugleich das, was sich im Alltag bewährt hat. Und vielleicht bedeutet das am Ende ganz konkret, dass der Klick am Abend nicht mehr der erste Schritt in die Schuldenfalle ist, sondern einfach nur ein ganz normaler Einkauf bleibt. Ich bitte daher um Ihre Zustimmung zum Gesetzentwurf und zum Entschließungsantrag. Herzlichen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun Herr Abgeordneter Stefan Schmidt das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, aber der Kanzler hat gesagt, wir sollen uns weniger krank schreiben lassen. Deshalb müssen Sie jetzt meine Whisky-Stimme ertragen, so hat es meine Fraktionsvorsitzende genannt. Ja, dieses Gesetz, über das wir heute sprechen, kommt fast 5 Monate zu spät. Bis zum 20. November letzten Jahres hätte der Bundestag die Verbraucherkreditrichtlinie umsetzen müssen. Das ist nicht passiert. Ich kann nicht verstehen, worüber Union und SPD so lange verhandelt haben und dafür sogar zugelassen haben, dass die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet hat. Aber es ist gut, dass sie sich endlich einig geworden sind und die Menschen bei Kreditabschlüssen besser schützen. Es ist höchste Zeit, neue Kreditformen und Kleinkredite bis 200 Euro wie richtige Kredite zu behandeln und strenger zu regeln. Denn es sind genau solche Kredite, die vor allem jungen Menschen regelmäßig in die Verschuldung und in die Überschuldung treiben. Modelle wie Buy Now, Pay Later machen es leicht, schnell ein paar Sneaker oder die neue Tasche zu kaufen, aber erst später zu bezahlen. So schnell man den Kredit aufnimmt, so schnell verliert man auch den Überblick über die offenen Rechnungen. Das trifft laut einer BaFin-Studie auf jeden vierten jungen Menschen zu, der heute kauft und später zahlt. Das muss uns alarmieren. Wie schnell das nämlich in die Schuldenspirale führt, zeigt ein Beispiel aus der Schuldnerberatung. Aus einer übersehenen Rechnung von 4,90 Euro werden mit Mahn- und Inkassogebühren schnell Schulden von über 34 Euro. Das klingt überschaubar, entspricht aber einer Kostenexplosion von etwa 600%. Für mehrere solcher Kleinkredite bedeutete das am Ende einen Schuldenberg von mehreren tausend Euro. Statt dieser Schuldenfalle einen dicken Riegel vorzuschieben, lassen Sie, Union und SPD, weiterhin diese Schutzlücke. Sie haben zwar an dieser Stelle nachgeschärft, unsere grüne Forderung teilweise aufgenommen, aber Sie haben die Kreditanbieter noch immer nicht vollständig in die Pflicht genommen. Es bleibt weiterhin möglich, nicht sorgfältig, sondern nur oberflächlich zu prüfen, ob sich Menschen eben einen Kleinkredit leisten können. Und warum nehmen Union und SPD plötzlich die Debitkarten aus der Regelung raus? Damit schaffen sie ohne Not eine weitere Schutzlücke. Wie unnötig, wie schade. Auch vor Wucherzinsen, also Zinsen, die sittenwidrig überhöht sind, schützen sie die Menschen nur halbherzig. Denn die Koalition weigert sich, feste Referenzzinssätze festzulegen, wie das zum Beispiel Frankreich gemacht hat. Union und SPD haben hier die Chance auf starken Verbraucherschutz verpasst. Noch schlimmer, Online-Kredite sollen künftig ohne Unterschrift abgeschlossen werden können. Ein Mausklick also reicht und der Kredit ist abgeschlossen. Die Folgen sind genauso offensichtlich wie gefährlich. Das lädt doch regelrecht zum Betrug ein. Wer jemanden einen Kredit unterjubeln will, hat leichtes Spiel. Identitätsbetrug ist schon heute ein Problem und könnte künftig Hochkonjunktur bekommen. Bei Online-Krediten auf die Schriftform zu verzichten, ist genau das Gegenteil von Verbraucherschutz. Insgesamt lassen Union und SPD einfach zu viele unnötige Schutzlücken. Deswegen lehnen wir Grüne den Gesetzentwurf ab und werben stattdessen für unseren Entschließungsantrag. Er bügelt die Schwachstellen dieses Gesetzentwurfs aus. Denn es steht außer Frage, ein starker Verbraucherschutz ist in Zeiten steigender Preise und großer Unsicherheiten wichtiger denn je. Vielen Dank.
Für die Fraktion Die Linke hat Frau Abgeordnete Christine Willnert das Wort. Bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren!
Die EU-Verbraucherkreditrichtlinie sollte zum 20. November 2025 in nationales Recht umgesetzt sein. Die Nichtumsetzung geht zulasten von Menschen, die versuchen, ihren Alltag zu bewältigen und dabei immer häufiger an ihre finanziellen Grenzen stoßen. Hinter jedem Kredit steht eine Geschichte. Und hinter vielen dieser Geschichten verbirgt sich ein wachsender Druck. Genau an diesem Punkt zeigt sich, wo unser System nicht mehr trägt und warum wir genauer hinschauen müssen. Das Schuldnerberatungsdienstegesetz, im Bundestag beschlossen, am 14.11.2025, hängt im Bundesrat fest. Der Grund ist einfach, die Finanzierung ist unklar. Die Länder erkennen zu Recht die zentralen Bedeutung dieser Aufgabe für sozialen Zusammenhalt an und betonen, dass diese ausfinanziert werden muss. Solange die Finanzierung nicht sichergestellt ist, fehlt die Grundlage, dass Menschen überhaupt die Chance haben, aus ihren Schulden herauszukommen. Ich war in den letzten Wochen in meinem Wahlkreis in Brandenburg an der Havel, dem Havelland, der Prignitz und Oberhavel unterwegs und habe mit SchuldnerberaterInnen gesprochen. Es ist kein theoretisches Problem, sondern eine konkrete, belastende Realität. BeraterInnen arbeiten längst am Limit. Sie betreuen viel zu viele Fälle, sie versuchen, Engpässe auszugleichen, doch strukturelle Probleme bleiben bestehen. Ihnen gegenüber sitzen Menschen, die den Überblick verloren haben. Bei ihnen liegen Stapel ungeöffneter Briefe und Mahnungen. Nicht, weil es den Menschen egal ist, sondern weil sie nicht mehr wissen, wo sie anfangen sollen. Weil jedes neue Schreiben nur noch ein weiteres Zeichen dafür ist, dass sie es aus eigener Kraft nicht mehr schaffen. In diese Realität hinein wirkt ein Kreditmarkt, der sich in den letzten Jahren massiv verändert hat. Die Verbraucherkreditrichtlinie erkennt dies an. Sie reagiert auf einen Markt, der digital, schnell und niedrigschwellig geworden ist. Ein Markt mit neuen Geschäftsmodellen, mit Verschiebung von klassischen Bankstrukturen hin zu Plattformen und integrierten Bezahlsystemen. Sie bezieht auch Kleinstkredite stärker ein, also genau die Bereiche, in denen wir heute die größten Risiken sehen. Das ist auch richtig. Aber die entscheidende Frage ist doch, was machen wir daraus? Kredite sind nicht mehr folgebewusste Entscheidungen. Sie sind Teil des Alltags, verankert im Konsumprozess. Online-Shops, Apps, Klarna, PayPal sind längst keine Randphänomene mehr. Ein Klick, zwei Klick und die Entscheidung ist gefallen. Unkompliziert und scheinbar harmlos. Es fehlen echte Hürden, echte Reflexion, ohne auf den Moment, in dem man sich ernsthaft fragt, kann ich mir das eigentlich leisten? Diese Systeme sind nicht darauf ausgelegt, Menschen vor Risiken zu schützen. Sie sind darauf ausgelegt, Konsum zu erleichtern und die Risiken möglichst unsichtbar zu machen. Kleine Beträge bei Now Pay Later, alles scheinbar überschaubar. Das klingt alles harmlos. Aber mehrere solcher Verpflichtungen parallel mit überzogenen Zinsen, kombiniert mit stetig steigenden Lebenshaltungskosten und fehlenden Rücklagen. Und plötzlich kippt das Ganze. Dann entsteht eine Dynamik, die viele Menschen nicht mehr kontrollieren können. Was ist die Antwort der Regierung darauf? Mehr Information, mehr Dokumente, mehr formale Anforderungen. Aber Informationen schützen nicht vor einem System, das darauf ausgelegt ist, schneller zu sein als jede bewusste Entscheidung. Wir wissen doch alle, wie diese Informationen in der Praxis aussehen. Seitenlange Dokumente, juristisch formuliert, schwer verständlich. Die Vorstellung, dass Menschen dadurch automatisch bessere Entscheidungen treffen, ist realitätsfern. In der Praxis bedeutet das oft nur mehr Papier, mehr Komplexität, aber nicht mehr Orientierung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gleichzeitig bleibt ein zentraler Bereich weitgehend unangetastet, das Scoring. Privatwirtschaftliche Unternehmen wie die Schufa entscheiden heute darüber, wer Zugang zu Krediten erhält, Verträge abschließen kann oder überhaupt noch wirtschaftlich handlungsfähig ist. Das ist eine enorme Machtkonzentration. Es gibt zwar Anpassungen, mehr Transparenz, neue Regeln, doch das Grundprinzip bleibt. Menschen werden anhand von Wahrscheinlichkeiten bewertet, basierend auf Daten, deren Herkunft oft unklar bleibt. Diese Bewertung entscheidet über ganz konkrete Lebensrealitäten. Wenn man sich dann die politischen Vorschläge anschaut, die hier eingebracht werden, wird noch deutlicher, worum es in dieser Debatte eigentlich geht. Besonders der Entschließungsantrag der AfD ist dabei entlarvend. Dort wird gefordert, sogenannte Übererfüllungen der EU-Richtlinie zurückzunehmen. Das klingt erstmal technisch effizient, nach Bürokratieabbau. Aber im Kern heißt es weniger Schutz, weniger Kontrolle, mehr Spielraum für den Markt. Und das wollen Sie uns als Entlastung verkaufen? Das ist keine Entlastung für die Menschen. Das ist eine Entlastung für diejenigen, die an der Verschuldung der Menschen verdienen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Das zentrale Problem dieses Gesetzes bleibt doch nach der Änderung bestehen. Es setzt stark auf formale Anforderungen, aber zu wenig auf tatsächliche Wirksamkeit. Es verbessert einzelne Punkte, aber es verändert nicht die Struktur. Und solange wir die Ursachen nicht ernsthaft angehen, werden wir dieses Problem auch nicht lösen. Wir alle wissen, Überschuldung entsteht nicht im luftleeren Raum. Sie entsteht aus wirtschaftlichem Druck, steigenden Kosten, unsicheren Einkommen und fehlender sozialer Absicherung. In dieser Situation treffen Menschen auf einen Kreditmarkt, der ihnen schnelle Lösungen anbietet, aber oft langfristige Probleme schafft. Deshalb ist auch ein wirksames Widerrufsrecht wichtig. Wir brauchen echten Übereilungsschutz, Kontrolle und Transparenz bei Scoring-Systemen. Deshalb sagen wir, diese Umsetzung geht Schritte in die richtige Richtung, aber sie bleibt stehen, wo sie eigentlich weitergehen müsste. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion hat Frau Abgeordnete Carmen Wegge das Wort. Bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, manche fragen sich ja, wofür hier eigentlich Abgeordnete sitzen. Heute kann ich das wieder mal voller Stolz beantworten. Denn heute verabschieden wir etwas, das Menschen ganz konkret schützt. Beim Kreditvertrag, beim Versicherungsabschluss und nach überstandenem Krebs. Diese Koalition liefert. Lassen Sie mich erklären, warum. Die Datenschutzgrundverordnung hat bei einigen einen schlechten Ruf. Ich hingegen bin ein sehr großer Fan, weil sie etwas erkannt hat, das heute wichtiger ist denn je. Algorithmen beeinflussen unser Leben. Sie entscheiden, ob ich auf Rechnung zahlen darf oder ob ich einen Kredit bekomme. Die DSGVO sagt jetzt aber ich habe das Recht, keiner rein automatisierten Entscheidung unterworfen zu sein. Und so ein Algorithmus, so ein Score kann rechtlich als eine solche automatisierte Entscheidung gesehen werden. Und wenn ich als Unternehmen ein Scoring nutze oder als Auskunftei wie die Schufa eines erstelle, muss ich dieses Scoring deshalb an bestimmte Schutzmechanismen halten. Mit unserem Gesetz setzen wir genau hier an. Wir legen fest, in einem Score dürfen künftig keine Daten mehr von Kindern und Jugendlichen einfließen, nicht welches Geschlecht sie haben, wie alt sie sind oder wo sie wohnen. Denn eine Postleitzahl sagt nichts darüber aus, ob jemand seine Rechnung bezahlen kann. Sie sagt höchstens etwas über die Nachbarschaft. Und das als Entscheidungsgrundlage zu nehmen, ist diskriminierend. Keine Risikobewertung. Wir schreiben außerdem vor, wer einen Score über Sie erstellt, muss Ihnen sagen, welche Daten verwendet wurden, wie sie gewichtet sind und wer diesen Score bekommen hat. Auskunfteien können sich nicht länger hinter dem Geschäftsgeheimnis verstecken. Nur wer seine Daten kennt, kann eine Entscheidung auch anfechten. Und das ist ein starkes Recht, gerade im Zeitalter der Algorithmen. Und wir tun noch mehr. Und dieser zweite Teil liegt mir besonders am Herzen. Stellen Sie sich vor, Sie haben Krebs gehabt. Sie haben gekämpft, gelitten und am Ende gewonnen. Mehr als 80% der jungen Krebspatientinnen und Patienten überleben heute ihre Erkrankung. Das ist ein Triumph der modernen Medizin. Die Ärztin sagt Ihnen, Sie sind geheilt. Und trotzdem, wenn Sie Jahre später einen Kredit beantragen oder eine Versicherung abschließen wollen, müssen Sie diese Erkrankung offenlegen. Mit der Folge Risikoaufschläge, Leistungsausschlüsse, Ablehnung. 77% der Betroffenen haben laut einer Umfrage mindestens eine Form dieser Benachteiligung erfahren. Das ist aus unserer Sicht keine Risikoabwägung. Das ist eine Bestrafung für eine Krankheit, die längst überwunden ist und für die man wirklich nichts kann. Frankreich hat das 2016 geändert. Belgien, Spanien, Portugal folgten. Empirische Studien zeigen auch, das Recht auf Vergessenwerden belastet die Versicherungssysteme nicht. Ganz im Gegenteil. Wir machen uns hier in unserem Entschließungsantrag stark für alle Krebsüberlebenden. Für die junge Frau, der nach dem Mammakarzinom keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr angeboten wird. Für den Mann, der nach der Leukämie im Jugendalter keinen Immobilienkredit bekommt. Für das Paar, dem nach einer Krebserkrankung der Adoptionswunsch verwehrt wird. Für alle, die geheilt sind und trotzdem nicht loslassen können, weil das System sie nicht lässt. Sie haben ein Recht auf vollständige gesellschaftliche Teilhabe. Hierfür fordern wir die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, dem Krebsüberlebende in Zukunft einen einklagbaren Rechtsanspruch haben. Denn wer den Krebs besiegt hat, darf nicht ein Leben lang von ihm verfolgt werden. Wer den Krebs besiegt hat, der verdient Unterstützung. Und ich danke unserem Koalitionspartner mal wieder für die hervorragenden Verhandlungen. Wir machen heute mit diesem Gesetz das Leben der Menschen in diesem Land ein Stückchen besser. Vielen lieben Dank.
Für die AfD-Fraktion hat Herr Abgeordneter Stefan Brandner das Wort. Bitte.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lieber Herr Kollege Hoffmann, lassen Sie uns über die Verbraucherkreditverträge reden. Aus dem Gesetzentwurf zur Umsetzung der EU-Richtlinie über Verbraucherkreditverträge wurde mit dem Änderungsantrag der Koalitionsfraktion plötzlich dann ein Gesetzentwurf zur Umsetzung der Richtlinie über Verbraucherkreditverträge und zur Regelung der Förderung klimaneutraler Mobilität. In dem Zusammenhang also ein paar Ausführungen mal zu Omnibusgesetzen, zu Goldplating und zur Pinocchio-Politik. Klimaneutrale Mobilität. Oder wie Umweltminister Schneider sagen würde, wer sich kein Benzin leisten kann, der kaufe sich doch ein E-Auto. Auf den letzten Metern wurde in einem langwierigen Verfahren der Omnibus eingeführt und etwas vermeintliche Klimaneutralität in das Gesetz noch eingebaut oder hinten dran gehängt. Also genau das, was die Menschen sich draußen wünschen. Scherzchen, wünsche ich natürlich nicht. Also genau das haben Sie eingebaut in das Gesetz, was den Menschen draußen tierisch auf den Wecker geht. Wir hätten uns gewünscht, wenn Sie schon ein Omnibusgesetz machen, dass Sie dann fachfremde Sachen einbauen, wie die dauerhafte Senkung von Steuern und Abgaben auf Kraftstoffe beispielsweise. Das wäre ein Omnibus gewesen. Da hätten Sie gesagt, machen wir mit, ausnahmsweise mal. Das machen Sie natürlich nicht, da sagen Sie, das dauert alles etwas länger. Also wenn man den Menschen nimmt, geht es schnell. Wenn man den Menschen geben soll als Staat, dann dauert das etwas länger. Omnibusgesetz, ich habe es erwähnt, wir als AfD lehnen das eigentlich grundsätzlich ab und fragen uns immer, was haben Sie da gerade wieder zu verbergen? Und wenn man dann genau reinschaut, riesengroßer Murks drangehängt, wahrscheinlich Ihnen zu peinlich, das Ganze zu debattieren, hat auch noch gar keiner angesprochen. Sie wollen klimaneutrale Mobilität für Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen fördern, rückwirkend zum 1. Januar 2026, selbst wenn die Verträge schon geschlossen sind. Bereits bei Vorlage des Gesetzes hagelte es Kritik, Gießkannenprinzip, händlerunfreundlich, unrealistisch, und das ist auch korrekt so, diese Kritik. Die bleibt auch bestehen. Positives fand man so gut wie gar nichts. Es funktioniert ja auch nicht, denn diese klimaneutrale Mobilität, die Sie bei Pkw vorsehen, funktioniert hinten und vorne nicht. Extrem energieaufwendig und emissionslastig bereits die Produktion der Batterien. CO2-neutral erst ab ungefähr 100.000 Kilometer Laufleistung, wenn alleine aus klimaneutral produzierten Strom verbraucht wird. Also eine Chimäre, die Sie da aufbauen. Das funktioniert hinten und vorne nicht. Es interessiert Sie nicht. Sie boxen das durch, wahrscheinlich, weil die SPD Ihnen das mal wieder ins Stammbuch geschrieben hat. Wir lehnen das natürlich ganz klar ab. Goldplating habe ich angekündigt. Goldplating, was ist Goldplating? Oder sagen wir mal so, Sie haben gesagt, wir machen kein Goldplating mehr. Ausdrücklich erklärt, es gäbe in der Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung eine Übereinkunft, dass EU-Recht ohne bürokratische Übererfüllung umgesetzt wird, dass also das sogenannte Goldplating, also mehr zu machen, als verlangt wird, in Deutschland keine Rolle mehr spielt und nur das umgesetzt wird, was umgesetzt werden muss. Das passiert hier nicht, obwohl der Koalitionsvertrag da auch eindeutig ist. Kein Goldplating mehr, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. Versprochen, gebrochen. Sie goldplaten weiter. Ich glaube, der Kollege Gottschalk wird gleich noch darauf eingehen. Und dazu haben Sie dann auch noch unseren Entschließungsantrag vorliegen, wo das Ganze ausgeführt wird. Sie haben es versucht, Sie haben dann einiges zurückgerudert, nachdem in der Anhörung da auch massive Kritik geübt wurde. Und da fragen wir uns immer, warum versuchen Sie es eigentlich immer wieder, gegen Ihren eigenen Koalitionsvertrag, gegen die Modernisierungsagenda zu verstoßen und das versuchen durchzuboxen. Also Sie versuchen da, die Leute hinter die Fichte zu führen. Das ist nichts Gutes, weshalb wir im Ergebnis, der Kollege Möller hat ja im Detail dazu schon ausgeführt, diesen Gesetzentwurf, den Sie hier vorgelegt haben, sowohl in der ursprünglichen Fassung als auch in der Omnibusfassung ablehnen und sagen, nein, danke, die AfD macht da nicht mit. Dankeschön.
So, das war dann zu spät. Ich wollte gerade fragen, ob Sie eine Zwischenfrage zulassen. Jetzt ist es rum. Ich habe versucht zu warten, bis Ihre Stimme nach unten geht, aber hat leider jetzt nicht geklappt. So, dann hat jetzt für die CDU-CSU-Fraktion der Abgeordnete Sebastian Steinecke das Wort. Bitte sehr.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Ministerin! Überschuldung ist weiter ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Das Statistische Bundesamt hat für 2024/25 eindeutige Zahlen. Circa 8,1% der Erwachsenen gelten als überschuldet. was bedeutet, dass ihre finanziellen Verpflichtungen ihr Einkommen nachhaltig übersteigen. Die Zahl der überschuldeten Personen ist auch erstmals seit 2018 wieder angestiegen auf fast 5,7 Millionen. Zu den Ursachen gehören bekanntermaßen Arbeitslosigkeit, Trennung, Scheidung, Erkrankung, aber eben auch zunehmend Konsumschulden, zum Beispiel durch Onlinehandel und Ratenkäufe. Und es betrifft auch immer mehr Jüngere. Jeder fünfte Mensch unter 30 hat inzwischen Schulden, oft begünstigt durch Zahlungsdienste, die das Ausgabeverhalten durch einfaches späteres Bezahlen fördern. Das ist zunehmend ein großes Problem. Wir beraten daher heute Vormittag den Abschluss der Umsetzung der europäischen Verbraucherkreditrichtlinie in deutsches Recht. Das ist auch kein rein technischer Vorgang. Es geht ja um Vertrauen, Alterstauglichkeit und um die Frage, wie wir Verbraucherschutz mit wirtschaftlicher Realität in Einklang bringen. Die Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie ist eine Chance für modernen Verbraucherschutz, für weniger Bürokratie und für einen starken, wettbewerbsfähigen Handel. Künftig werden auch bislang weitgehend unregulierte Modelle, wir haben es gerade gehört, Buy Now, Pay Later, sowie bestimmte unentgeltliche Finanzierungshilfen in die verbraucherschützenden Regelungen einbezogen. Hintergrund ist, dass gerade solche niedrigschwelligen Finanzierungsformen dazu führen können, Zahlen haben wir eben gehört, dass Verbraucher den Überblick über ihre Verbindlichkeiten relativ schnell verlieren. Zugleich werden die Vorgaben für die Kreditwürdigkeitsprüfung verschärft und an die strengeren Maßstäbe angenähert, die bereits für die Immobiliendarlehen gelten. Danach darf ein allgemeines Verbraucherdarlehen nur noch gewährt werden, wenn wahrscheinlich ist, dass der Darlehensnehmer seine vertraglichen Verpflichtungen auch erfüllen kann. Drei Punkte sind uns in diesem Gesetz besonders wichtig gewesen. Erhalt der besonders in Deutschland beliebten Zahlungsart Kauf auf Rechnung, haben wir bereits gehört. Der Wechsel von Schriftform zu Textform und eine sachgerechte Ausnahme für Chargekarten. Eben kein Goldplating, sondern wir nutzen die Möglichkeiten der Richtlinie. Der Kauf auf Rechnung, wir haben es gehört, ist in Deutschland nicht irgendeine Zahlungsart. Es ist die Zahlungsart und es ist auch gelebter Verbraucherschutz. Gerade die Verbraucherzentrale fordert für die Menschen. Millionen Menschen nutzen ihn jeden Tag, weil er Sicherheit bietet. Ware erst prüfen, dann bezahlen. Gerade im Onlinehandel ist das ein entscheidender Vertrauensanker. Wenn wir diesen bewährten Standard durch überzogene Regulierung faktisch unmöglich gemacht hätten, hätten wir nicht nur Verbraucherinnen und Verbrauchern, sondern auch dem Handel, insbesondere kleinen und mittleren Händlern und auch unseren Versandhändlern geschadet. Deshalb war es für uns von Anfang an klar, wir setzen die Richtlinie so um, dass der Kauf auf Rechnung weiterhin möglich bleibt. Keine unnötigen Hürden, keine bürokratischen Überdehnungen. Verbraucherschutz heißt ja auch, funktionierende, vertraute Zahlungswege zu erhalten. Die Richtlinie hat für Änderungen, und das muss man leider so sagen, unter anderem durch eine völlig missglückte Übersetzung in die deutsche Sprachfassung, dabei keinen großen Spielraum gelassen. Es bestand somit Gefahr, dass die im Alltag verbreitete Zahlungsform in sachwidriger Weise dem Darlehensrecht unterfällt.
Herr Abgeordneter, lassen Sie eine Zwischenfrage aus den Reihen der Linken zu.
Das mache ich gern.
Bitte sehr. Frau Christine Willner, bitte.
Vielen lieben Dank, Herr Kollege, Herr Steinecke. Meine Frage bezieht sich jetzt auf die Überprüfung. Und zwar, warum muss ein privatwirtschaftliches Unternehmen wie die Schufa Holding GmbH oder auch andere privatwirtschaftliche Unternehmen diese Überprüfung machen? Und warum findet diese Überprüfung nicht im Finanzministerium zum Beispiel in einem entsprechenden Bereich statt? Vielen Dank.
Also darüber habe ich gar nicht geredet, aber ich beantworte das gerne. Ich glaube nicht, dass im Finanzministerium Tausende von neuen Stellen geschaffen werden sollten, um die Bonitätsprüfung zu übernehmen. Ich glaube, das macht die Schufa schon ganz gut. Und deswegen ist es uns ja auch wichtig gewesen, dass wir die Scoring-Richtlinien entsprechend anpassen. Vielen Dank. Ja, für größere Online-Händler wurde eine Präzisierung aufgenommen, um übermäßige Belastungen zu vermeiden. Für Nicht-KMU-Händler ist Zahlungsziel von 14 Tagen weiterhin möglich, solange kein Dritter den Zahlungsanspruch erwirbt. Mit der Formulierung, das Darlehen, den Zahlungsaufschieb oder die sonstige Finanzierungshilfe wird nun nicht der konkrete Zahlungsanspruch, sondern das betreffende Schuldverhältnis zwischen Händler und Verbraucher insgesamt, also eben eine komplette Vertragsübernahme gemeint. Der konkrete Zahlungsanspruch danach nicht mehr erfasst. Damit haben wir den schmalen Rahmen, in dem wir überhaupt unionrechtskonform tätig werden konnten, hier maximal ausgeschöpft und sind aus unserer Sicht zu guten Ergebnissen gekommen. Zweitens, für uns sehr wichtig, Textform statt Schriftform. Wir leben im Jahr 2026 und nicht mehr im analogen Zeitalter. Die Verträge werden digital geschlossen, die Informationen werden digital bereitgestellt, die Kommunikation insgesamt verfolgt digital. Die starre Schriftform mit eigenhändiger Unterschrift passt hier schlicht nicht mehr in die Prozesse. Sie schafft Reibung, verzögert und schreckt Verbraucher sowie Unternehmen ab. Die Textform, also etwa per E-Mail oder elektronischem Dokument, ist heute der richtige Standard, rechtssicher, nachvollziehbar und alltagstauglich. Deshalb ist es folgerichtig, hier konsequent zu modernisieren. Weniger Bürokratie bedeutet nicht weniger Schutz. Im Gegenteil, verständliche, zugängliche Verfahren stärken die Rechte der Verbraucher. Und drittens, uns besonders wichtig, auch die Ausnahme für Chargekarten. Wir haben es gerade gehört. Das ist kein klassischer Kredit. Der offene Beitrag wird am Ende des Monats vollständig ausgeglichen. Es geht hier auch nicht um langfristige Verschuldung, sondern um kurzfristige Liquidität und Zahlungsabwicklung. Wenn wir diese Produkte eins zu eins wie klassische Verbraucherkredite behandelt hätten, würden wir am eigentlichen Risiko vorbei regulieren. Das führt zu unnötiger Belastung der Anbieter, am Ende auch der Nutzer. Nicht zu vergessen werden viele dieser Karten gerade für Unternehmen im weltweiten Geschäftsverkehr verwendet und sind deswegen besonders wichtig. Deswegen brauchten wir klare Ausnahmen, die von der EU-Richtlinie auch vorgenommen waren, und die haben wir auch gezogen und machen deswegen auch kein Goldplating. Zielgerichtete Regulierung statt pauschaler Gleichbehandlung, das ist eben kluge Gesetzgebung. Ja, Herr Brandner, Sie haben den Änderungsantrag gar nicht gelesen. Das war, glaube ich, das Problem. Das ist häufiger mal das Problem bei der AfD. Ja, genau, ich habe Ihren Entschließungsantrag, da komme ich nämlich drauf. Ich habe den gelesen, Sie haben nur unseren nicht gelesen. Dann wüssten Sie, dass wir die Ausnahme gezogen haben. Na, haben Sie nicht gelesen, steht bei Ihnen immer noch drin. So, Punkt war es am Ende. Sie haben keine inhaltlichen Forderungen, Sie haben einfach das abgeschrieben, was unser Sachverständiger gemacht hat. Und das haben wir auch umgesetzt im Änderungsantrag. Hätten Sie sehen können. Alles wie immer. Und das ist auch noch falsch, wie bei den Chargekarten. Also, am Ende guter Gesetzentwurf, bedanke mich zur Zusammenarbeit, auch beim Ministerium. Wir haben, glaube ich, gute Lösungen gemeinsam gefunden. Und wenn es 2-3 Monate länger dauert, dann ist das einem guten Gesetz auch nicht abträglich. Vielen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat Herr Dr. Till Steffen das Wort. Bitte sehr.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, wir sprechen hier über den Gesetzentwurf zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, ein zentrales Vorhaben der Europäischen Union für den Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und was macht bei diesem Gesetzentwurf diese Koalition? Sie hängt in allerletzter Minute eine Regelung zur E-Auto-Förderung dran. Wir haben jetzt zwei Rednerinnen und Redner von CDU/CSU gehört und zwei Rednerinnen von der SPD. Und von keinem der vier ist ein Wort zu diesem Thema gesagt worden. Das ist Ihnen offenbar total peinlich, was Sie hier machen. Denn diese Änderung, diese Ergänzung, die Sie hier einbringen, die ist fachfremd, sie ist systematisch unsauber, sie ist politisch fragwürdig. Sie versuchen hier wirklich den Bundestag zu veräppeln, und an diesem Verfahren sieht man, wie peinlich Ihnen das ist. Und ja, es betrifft Verbraucherinnen und Verbraucher unmittelbar. Es ist schon Verbraucherpolitik, aber halt eben im schlechten Sinne. Wenn man sich anschaut, wer bekommt denn die Förderung und wofür? Die Förderung wird rückwirkend ab dem 1. Januar gezahlt. Das heißt, es gibt total Mitnahmeeffekte. Menschen, die längst gekauft haben, kassieren nachträglich die Förderung, ohne dass dadurch irgendeine Lenkungswirkung entstehen könnte. Noch gravierender, diese Förderung setzt die absolut falschen Anreize. Sie fördert nämlich nicht konsequent emissionsfreie Mobilität. Hier werden jetzt wieder die Plug-in-Hybride und die Range-Extender begünstigt. Diese Fahrzeuge fahren nämlich im Prinzip mit Benzin. Und das ist auch gar kein Geheimnis, das zeigen alle Studien. Viele dieser Fahrzeuge sind nämlich groß, schwer, leistungsstark und sie werden im Alltag kaum elektrisch bewegt. Was hier als klimaneutral etikettiert wird, ist in Wahrheit oft ein Rechentrick. Das ist ein System, das sich mit Bilanzierung schönrechnet und von einer fragwürdigen Förderung zur nächsten hangelt. Wir sagen ganz klar, wir wollen keine scheinklimaneutrale Mobilität. Wir wollen echte emissionsfreie Mobilität. Wir wollen staatliche Förderung, die konsequent auf elektrische Fahrzeuge ausgerichtet ist, nicht auf Übergangstechnologien, die faktisch den Verbrenner verlängern. Hinzu kommt, die Förderung ist sozial unausgewogen. Es kann doch nicht ernsthaft sein, dass ein Alleinstehender mit 79.000 Euro Jahreseinkommen einen Zuschuss bekommt für Fahrzeuge wie ein Porsche Cayenne oder ein Mercedes-Maybach mit Kosten von 200.000 Euro. Wer 200.000 Euro für ein Auto ausgeben kann, der braucht keine Förderung vom Staat dazu. Das ist eine Subvention für Besserverdienende und eben nicht eine Subvention für die Personen, die dringend darauf angewiesen sind, das hinzukriegen, dass sie mobil bleiben mit schmalem Geldbeutel in Zeiten, wo Sprit eben teuer wird. Wir brauchen ein Angebot, wo sich eben auch die Krankenschwester auf dem Land ein günstiges, kleines Elektroauto leisten kann. Die lassen Sie im Regen stehen.
Herr Abgeordneter, lassen Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion der AfD zu?
Nein. Dort, wo Mobilität existenziell ist, wo es keine Alternative zum eigenen Fahrzeug gibt, da fehlen günstige Angebote, und genau diese werden durch die aktuelle Förderlogik nicht ausreichend gestärkt. Die Regelung ist auch noch industriepolitisch kurzsichtig. Jetzt hat sich Volkswagen nach vielen, vielen Irrwegen endlich auf den Weg gemacht und bietet an bezahlbare, kleinere Elektroautos. Und Sie setzen jetzt hier die falschen Anreize und fördern die schweren, teuren Fahrzeuge mit hybriden Antrieben. Das ist komplett falsch. Diese Regelung ist problematisch in mehrfacher Hinsicht, systematisch falsch verortet, klimapolitisch inkonsequent, sozial unausgewogen, und sie setzt industriepolitisch die falschen Anreize. Deswegen lehnen wir diesen Antrag ab.
Für die Fraktion der CDU-CSU hat Herr Abgeordneter Dr. David Reisendanz das Wort. Bitte sehr.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verbessern wir den Verbraucherschutz, dann steht auch immer die Frage im Raum, ist das jetzt noch notwendiger Schutz, die Verbesserung notwendiger, selbstverständlicher auch bestehender Schutzinteressen von Verbrauchern, oder ist das unnötiger staatlicher Paternalismus? Verbraucherschutz muss also immer auch das richtige Maß finden, einen Ausgleich finden, eine ja fast schon klassische Aufgabe für Christdemokraten. Vor diesem Hintergrund ist die Verbraucherkreditrichtlinie sicher ein Beispiel für maßvolle Gesetzgebung. Der digitale Raum wird gestärkt, vorausgefüllte Kästchen dürfen nicht mehr Grundlage sein für einen Vertragsschluss. Das ist ein wichtiger Schritt gegen diese missverständlichen und manipulativen Online-Gestaltungen. Auch die strenge Kreditwürdigkeitsprüfung wird verhindern, dass Kredite vergeben werden, die nicht tragfähig sind. Ein höherer Verbraucherschutzniveau kann in dem Fall also auch bedeuten, dass Schutz einmal als Ablehnung eines Kredits spürbar wird. Viele Maßnahmen der Richtlinie sind also sinnvoll und schließen Schutzlücken. Und trotzdem möchte ich gerne noch auf zwei Punkte eingehen, die mich umtreiben. Laut dem letzten Bericht des Nationalen Normkontrollrats sind die Bürokratiekosten für Unternehmen erstmals seit Jahren gesunken. Das ist ein großer Erfolg. Um hier aber noch ein deutlich höheres Tempo aufnehmen zu können, müssen wir uns klar machen, auch wenn wir heute mal wieder eine von diesen gut begründeten, sinnvollen europäischen Richtlinien umsetzen, diese viel beklagte Überregulierung, das ist ja nicht das Ergebnis von ein paar einzelnen schlechten Entscheidungen, wo wir alle miteinander sagen, ja, kann weg, muss dringend weg. Diese mittlerweile wahnwitzige Überregulierung, das ist doch vor allen Dingen die Summe der vielen für sich genommen guten, sinnvollen Einzelmaßnahmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage es für unsere nationale Gesetzgebung und für den Bereich, wo wir den vollen Gestaltungsspielraum haben. Bürokratieabbau wird nicht gelingen, wenn wir Fachpolitiker in jedem Bereich immer nur die Schutzlücken suchen und dann in mühevoller Kleinarbeit alle nacheinander schließen. Und wir Parlamentarier in den nationalen Parlamenten und im Europäischen Parlament, wir müssen wieder deutlich stärker den Wald sehen und nicht immer nur unsere Lieblingsfichte. Ich danke Ihnen.
Für die AfD-Fraktion hat Herr Abgeordneter Kai Gottschalk das Wort. Bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Zuschauer, liebe Kollegen, es ist immer vergnüglich, als Letzter unserer Fraktion zu sprechen, weil man muss die Reden umstellen. Ich muss zunächst mal auf Herrn Steffen eingehen. Sie sind ein echter Scherzkeks, muss man sagen. Jetzt weiß ich auch, warum Sie als Justizsenator in Hamburg gescheitert sind und warum Sie, glaube ich, auch fortschrittliche Bildung im Weg Wirtschaftlichkeit brauchen. Also wenn ich 79.000 Euro brutto verdiene und nach Ihrem Beispiel, typischer grüner Populismus, mir für 200.000 ein Auto kaufe, dann bleiben mir bei Ihrer genialen Steuerpolitik bei diesem Einkommen 47.515 netto. Wenn ich dann also ein Auto für 200.000 kaufe, Maybach, wie ich beschrieben, die Inspektion, die Versicherung draufpacke, übrigens tanken ist in Deutschland ja auch inzwischen ein Überschuldungsrisiko geworden, dann ist der Mann pleite. Aber das beste Beispiel, warum Sie wahrscheinlich als Justizsenator und dieser Ampelkoalition gescheitert ist, Ihnen fehlt einfach der wirtschaftliche Sachverstand. Herzlichen Glückwunsch, aber trotzdem schönes Wochenende, Herr Steffen. Und es zeigt das, warum ich die Rede auch umgestellt habe, wenn ich den Kollegen der CDU, der SPD aber sehr interessiert gelauscht habe. Das Problem ist nicht, dass sie immer mehr Schutz um Verbraucher und gerade junge Menschen herumbauen. Denn in Deutschland waren 2024 rund 8% der Haushalte überschuldet, in Italien nur 1,5. Das Problem ist die mangelnde, und mein Kollege hat es eben schon angedeutet, Bildung. Wir reden seit 10, 15 Jahren darüber, dass die jungen Leute vielleicht nicht ihren Namen tanzen sollten oder sich auf die Straße kleben am Freitag, sondern einfach Mathematik und Dreisatz lernen. Das wäre doch mal eine Maßnahme, dass man überschauen kann, was da auf mich zukommt. Aber wenn die EU wahrscheinlich oder Sie in den Vereinigten Staaten regieren würden, ich war jetzt im Urlaub da, das war schön, dann würden Sie wahrscheinlich aus Schutz vor einem Abfall in den Grand Canyon der Leute dort eine Mauer bauen, damit keiner in den Grand Canyon fällt. Und das ist Ihr Menschenbild. Bei den Amerikanern und auch bei mir langt ein Schild, Achtung, da geht es 1000 Meter in die Tiefe. Und das ist eine Frage von Bildung, meine Damen und Herren. Und Sie trauen sich nicht, den Menschen einfach zu sagen, ihr müsst euch dann und wann auch mal auf den Hosenboden setzen und eben nicht demonstrieren oder euch in unsinnigen NGOs engagieren, meine Damen und Herren. Sie haben eine ganze Generation in die Pleite geschickt. Und sicherlich, und auch da sehen Sie wohl den Markt und die Geschichte nicht. Ich habe 1985 eine Banklehre gemacht. Da gab es eine Bankfonds, eine Preisangabeverordnung, einen Effektivzins. Man hat den Menschen dort vermittelt in einer Wirtschaftlichkeitsberechnung, was kannst du dir leisten und was nicht. Sie haben diesen Markt liberalisiert, wie schon mal ein Kanzler der Mitte, Herr Schröder, den Bankenmarkt mit der anschließenden Bankenpleite und Bankenkrise mit Herrn Blair zusammen liberalisiert hat. Aber Sie haben nicht dafür gesorgt, dass das Bildungsprogramm in den Schulen, dass die Menschen dort oben mitgenommen werden. Und eben der Kollege von der Union sagt dann, ja, das ist eine große Errungenschaft, dass keine Schriftform jetzt mehr notwendig ist. Ja, wenn die Menschen gebildet sind, aber die Schriftform immer ein Kreditinstitut hieß, da saß ein Kreditsachbearbeiter, hat den Menschen den Vertrag erklärt, ist Einzelheiten mit ihnen durchgegangen und hat ihnen auch dann und wann noch mal in die Augen geschaut, willst du das wirklich? Das ist knapp, wir machen das. Und es gab sogar Banken, und dann kam mir wieder die linken Weltverbesserer. Ich war von der Linken wieder ganz fasziniert von ihrem Menschenbild. Sie haben ja doch früher auch in den Parlamenten und uns als Banken sozusagen drangsaliert, eine Kreditabsage, das sei soziale oder soziale Diskriminierung von Menschen und Menschengruppen. Nein, das ist der Mut, jemandem zu sagen, das passt nicht, du könntest pleite gehen, du könntest dich überschulden. Und diese Funktion wurde früher wahrgenommen. Im Internet wird die nicht wahrgenommen und da tragen auch Sie Schuld. Sie kennen die Geschichte nicht, Sie haben von Wirtschaft keine Ahnung, das ist Ihr Grundproblem, meine Damen und Herren hier. Und der Kollege Brandner hat es ja eben gesagt, Goldplating. Ja, Sie haben es natürlich wieder überzogen und trotzdem bleiben Lücken. Sie haben trotzdem überreguliert. Die gesamten Sachverständigen in der Anhörung haben nämlich gesagt, Sie erzeugen wieder ein neues Bürokratiemonster. Und dennoch, und ach Herr Schmidt, da sind wir noch wieder klar, dass ein Zwischenruf kommen muss. Aber wirklich, Sie könnten es doch einfach machen, indem Sie ganz einfach sagen, gerade bei jungen Menschen, beispielsweise beim Führerschein für Motorräder konnten Sie es auch, bis zum 23. oder 24. ersten Lebensjahr kannst du eben keine Geschäfte machen, dass du erst anfängst, in einem halben Jahr irgendwie was zu bezahlen, meine Damen und Herren. Es wäre so einfach. Stattdessen machen Sie ein Gesetz, dem wir selbstverständlich an dieser Stelle nicht zustimmen. Und die nächste wirtschaftliche Frage ist, warum müssen denn so viele Menschen, die fleißig arbeiten, Kredite in Anspruch nehmen? Einfach, weil sie zu wenig Netto vom Brutto haben. Und da sitzen auch die Klassenversager hier vor mir. Sie sind doch für über 50% Abgaben auf den Netto, auf den Bruttolohn verantwortlich. Die Leute müssen ja geradezu schon vielleicht bald auch fürs Tanken einen Kredit aufnehmen. Mit der AfD gibt es das nicht. Und deswegen hoffe ich bei den nächsten Landtagswahlen, die bald anstehen nach der Sommerpause, die ja auch dann irgendwann kommt, dass die Leute endlich wach werden und die Partei wählen, die für Freiheit, Mündigkeit und vor allen Dingen, dass sich Arbeit wieder lohnt, stehen, meine Damen und Herren. Schönes Wochenende.
So, noch sind wir nicht im Wochenende und arbeiten noch etwas weiter. Und für die CDU-CSU-Fraktion hat Herr Abgeordneter Karl Philipp Sassenrath das Wort. Bitte.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht los, meine Damen und Herren. Ab Mai, ich schaue in Richtung des Umweltministeriums, können Sie Förderanträge für neu zugelassene E-Autos stellen. Und auf diese Entscheidung, Herr Dr. Steffen, da sind wir stolz drauf, deswegen erwähne ich das, ab 3.000 Euro für rein batterieelektrische Fahrzeuge, ab 1.500 Euro für Plug-ins und Range-Extender, abhängig vom Jahreseinkommen und der Familiensituation. Und die Förderung kommt rückwirkend ab dem 1. Januar diesen Jahres. Im Vertrauen darauf haben die Leute auch bereits gehandelt. Und wir haben das gesehen, dass wir in diesem Jahr im März über 70.000 neue E-Autos in Deutschland haben. Platz 2 unter den Antriebsarten, übrigens erstmals in Deutschland mehr E-Autos als Benziner. Und das darf auch die Opposition in diesem Haus mal zur Kenntnis nehmen. Was heißt das für unsere weitere Strategie? Erstens, Förderung hilft noch. Zweitens, klar ist auch, dauerhaft kann der Staat keinen Markt tragen. Wenn es ohne Subventionen geht, muss der Staat raus, sonst riskieren wir Mitnahmeeffekte und steigende Preise. Drittens, und diese freie Entscheidung, Herr Dr. Steffen, müssen Sie auch Sie mal zur Kenntnis nehmen, mehrheitlich entscheiden sich die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land eben immer noch für andere Antriebsarten. Viertens, unser Auftrag ist deshalb klar, bessere Ladeinfrastruktur. Da ist das Bundesverkehrsministerium für zuständig und bezahlbarer Strom die Bundeswirtschaftsministerin. Und fünftens, was auf unseren Straßen fährt, und Sie haben die Industriepolitik angesprochen, Herr Dr. Steffen, und was deutsche Autos weltweit erfolgreich macht, muss Teil unserer Industriepolitik sein. In China ist Volkswagen übrigens einstweilen wieder vorne. Allerdings, Herr Dr. Steffen, wenn Sie zuhören würden, allein aufgrund der Verbrenner. Deswegen ist unsere gemeinsame Linie zur Zukunft des Verbrenners auf europäischer Ebene so wichtig. Und deswegen ist das jedenfalls eine gute gemeinsame Entscheidung des vergangenen Wochenendes. Eine kluge Politik für die Autoindustrie heißt aber auch, dass wir souverän sind bei den entscheidenden Technologien. Im Chemiepark in Dormagen hat dieser Tage der Bau einer Fabrik für Batterierecycling begonnen, mit über 60 Millionen Euro auch gefördert durch den Bund. Das ist der Einstieg in die Kreislaufwirtschaft bei Batterien. Aber das wird nur funktionieren, wenn wir die gesamte Wertschöpfungskette europäisch, also unabhängiger, entwickeln. So stärken wir unsere Industrie, Arbeitsplätze und bezahlbare Mobilität der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und damit bin ich dann ganz zum Schluss wieder auch beim großen Teil des heutigen Gesetzes. Einen kleinen Beitrag für die E-Mobilität leisten wir heute auch. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Für die SPD-Fraktion hat der Abgeordnete Adis Ahmetovic das Wort. Bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, das Recht auf Vergessenwerden, ein Thema, das viele Menschen in unserem Land betrifft. Oft leise, oft im Verborgenen, aber mit enormer Tragweite für das Leben nach der Krebserkrankung. Die Zahlen machen deutlich, worüber wir heute sprechen. Jedes Jahr erkranken in Deutschland rund 500.000 Menschen neu an Krebs. Millionen leben mit oder nach einer überstandenen Erkrankung. Und dank medizinischem Fortschritt überleben heute deutlich mehr Menschen langfristig als noch vor wenigen Jahrzehnten. Das ist eine große gesellschaftliche Errungenschaft. An dieser Stelle möchte ich in diesem Hause allen Ärztinnen und Ärzten, der Wissenschaft und Forschung, die mit unermüdlichem Einsatz Therapien verbessern und Hoffnung schaffen. Und ich möchte allen Pflegekräften danken, die nach oft einer schon sehr anspruchsvollen Ausbildung sich entscheiden, freiwillig sich zu spezialisieren auf die onkologische Pflege und viele Menschen mit Krebserkrankungen in ihren schwersten Stunden bei ihrem wichtigsten Kampf ums Leben begleiten. Aus diesem Haus gebührt Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, unser tiefster Respekt. Und man darf nicht vergessen, hinter jeder Diagnose stehen nicht nur Betroffene, sondern auch Familien, Angehörige und Freunde, die mitkämpfen und mitleiden. Auch Ihnen gilt heute unsere Anerkennung. Und deshalb ist es richtig, dass aus genau dieser Sache für uns eine politische Verantwortung resultiert. Denn für viele endet der Kampf nicht mit der medizinischen Heilung. Wer nach 5 Jahren Remission als genesen gilt, ist im Alltag trotzdem oft weiterhin mit strukturellen Nachteilen konfrontiert, sei es beim Abschluss einer Versicherung oder beim Zugang zu Krediten. Das ist nicht gerecht und das ist nicht mehr zeitgemäß. Deshalb ist es richtig und überfällig, dass wir nach vielen Jahrzehnten die Bundesregierung auffordern, das zu ändern. Unser Ziel ist klar: mehr Gleichberechtigung zwischen Genesenen und Nichterkrankten. Wer geheilt ist, muss auch wieder als kredit- und versicherungswürdig gelten und ohne pauschale Benachteiligung aufgrund einer überwundenen Krankheit. Es geht dabei aber nicht um rechtliche Fragen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es geht um Würde. Es geht darum, Stigmatisierung abzubauen und Menschen nicht dauerhaft auf eine Phase ihres Lebens zu reduzieren, die sie mit großer Kraft hinter sich gelassen haben. Es ist mir ein persönliches Anliegen, deshalb heute auch diesem Parlament zu danken. Diesem Parlament Danke zu sagen und dafür zu werben, diesen Schritt gemeinsam heute hier zu gehen. Lassen Sie uns gemeinsam ein Zeichen setzen für Gerechtigkeit, für Anerkennung, für einen Staat, der Menschen nicht zurücklässt nach einer überstandenen Krankheit und für echte Teilhabe sorgt. Denn abschließend, es spricht an diesem Redepult ja ein Überlebender, der vor 2 Jahren eine Krebserkrankung besiegt hat. Ja, es spricht hier ein Überlebender, der hier heute steht, als außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, der auch in der Lage ist, eine Versicherung abzuschließen, einen Kredit abzuschließen, wenn er sprechen kann im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Und ja, es spricht hier jemand, der Millionen von Menschen Danke sagen möchte für diese heutige Initiative. Und ja, hier spricht auch jemand wieder mit bisschen mehr Haaren und dichtem Haar. Vielen Dank.
Abschließend in dieser Debatte hat für die CDU-CSU-Fraktion der Abgeordnete Dr. Konrad Körner das Wort. Bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist heute nicht ganz einfach, weil ja in diesem Gesetzentwurf stecken ein paar Themen drin. Aber es zeigt sich an der Debatte eigentlich jetzt schon sehr wohl, wo hier die politischen Prioritäten sind. Ja, die Linke möchte lieber eine Bonitätsprüfung durch den Staat, weil es sicherlich eine gute Idee wäre, wenn Beamte beurteilen, ob man Kredite bekommt. Die Grünen würden gerne die Förderpolitik à la Habeck für Elektromobilität weitermachen, wo auch Förderungen mal potenziell ganz schnell übers Wochenende eingestellt werden oder angekündigt werden und nie kommen. Und die AfD, naja, sie weiß nicht mehr so richtig, ob sie ihre Entschließungsanträge vor oder nach unserem Änderungsantrag geschrieben hat. Sie beschwert sich darüber, dass Menschen eigentlich mittlerweile zu blöd seien und propagiert dann den mündigen Bürger. Herr Gottschalk, diese Dialektik war schon wirklich eine große Kunst. Aber es zeigt sich doch, dass diese Koalition eine Politik der Mitte macht. Der Kollege hat gerade schon besonders eindrucksvoll über unseren Entschließungsantrag für die Menschen, die Krebs hatten, gesprochen. Aber wir machen auch eine Politik der Mitte, wenn es um den Verbraucherschutz geht. Ja, wir bringen die junge Generation, die Sie gerade, Herr Gottschalk, für so blöd erklärt haben, die übrigens viel früher und viel besser als Sie schon mit Aktien und Depots umgehen will, weil sie investieren will, weil sie am Finanzmarkt teilnehmen will, die haben wir mit dem Altersvorsorgedepot auf ein ganz neues Level gebracht. Und denen sagen wir, macht weiter mit. Aber ja, wir schützen sie da, wo es irreführende Modelle in der Wirtschaft gibt, wie bei den Buy-Now-Pay-Later-Modellen, die vor allem junge Menschen auch in kurzfristige Verschuldung treiben. Aber wir behalten dabei Augenmaß. Denn die Zeiten von deutschem Goldplating sind vorbei. Wir machen nicht nur 1:1 Umsetzungen für Richtlinien, wir nutzen die Spielräume von Richtlinien und machen keine deutschen Sonderstandards mehr. Und deswegen nutzen wir zum Beispiel die Möglichkeit, um den in Deutschland halt beliebten Kauf auf Rechnung beizubehalten, weil wir wissen, nicht jede neue Vorschrift ist gleich toller Verbraucherschutz. 86% der Deutschen empfindet es als unangemessen, beim Kauf von 30 Euro auf Rechnung sensible Angaben zum Einkommen machen müssen. Stellen Sie vor, das hätten wir durch eine EU-Richtlinie jetzt in einen Darlehensvertrag gekoppelt. Das wäre doch ein Quatsch gewesen. Also, da haben wir eine gute Politik gemacht, die das, was wir hier in Deutschland gerade schätzen, erhält, aber die Modelle, die wir bekämpfen wollen, die irreführend sind, in den Griff bekommt. Das Einzige, was jetzt eigentlich im Internet noch fehlt, ist ein Zahlungsabwickler, der das Geld von Herrn Brandner auch schnell wieder zurücküberweisen kann, was er mit den Videos hier verdient hat. Daran arbeiten wir noch. Herzlichen Dank.
Hiermit schließe ich diesen Top und die Aussprache. Und wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Umsetzung der Richtlinie 2023/2225 über Verbraucherkreditverträge. Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/5381 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 19/1851 und 19/2459 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen worden mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD bei Ablehnung von AfD, Bündnis 90 die Grünen und die Linke. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte nun diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Der Gesetzentwurf ist angenommen worden mit den Stimmen der Koalition und gegen die Stimmen des Restes hier im Haus. Des Weiteren empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung eine Entschließung anzunehmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen worden mit den Stimmen von CDU, CSU, Bündnis 90 die Grünen, SPD und Die Linke bei Enthaltung der AfD. Und wir kommen nun zur Abstimmung über zwei Entschließungsanträge. Es ist einmal der Entschließungsantrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 19/5384. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Damit ist der Entschließungsantrag abgelehnt worden mit den Stimmen CDU, CSU, Bündnis 90 die Grünen, SPD, Die Linke bei Zustimmung der AfD. Entschließungsantrag nun der Fraktion Bündnis 90 die Grünen auf Drucksache 19/5383. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Damit ist der Entschließungsantrag abgelehnt worden mit den Stimmen von CDU, CSU, SPD und AfD, genau, bei Zustimmung Bündnis 90, die Grünen und die Linke. Das war's. Jetzt geht's weiter. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 15a bis 15d. Es geht um die